wollen wir dir danken für dein Wort, die edle Gabe. Es soll auch heute Abend wieder Gold sein. Der Wert, an dem wir alles andere ausrichten können und danach bemessen, du musst dein Wort selber bekräftigen und uns erklären. Wir danken dir für dieses praktische Wort. Oft entdecken wir gar nicht den großen Schatz, den du uns in deinem Wort gibst. Wir wollen auch heute Abend alles in deine Hand zurücklegen, was dieser Tag mit sich gebracht hat. Du weißt, was uns auch noch bedrückt und bedrängt. Und wir danken dir, dass du unser Leben führst an deiner Hand, auch über die Jahreswende hinweg in jeden neuen Zeitabschnitt hinein. Amen. Jakobus 5, Vers 13 bis Schluss. Also für mich selber war das eine große Erfahrung, wie der Jakobus uns doch reich beschenkt. Wir in allem nur groß machen will, was wir in Jesus haben. Er will uns gar keine eigene Aktivität zumuten, dass wir uns da jetzt irgendwo kaputt machen, sondern er will uns zeigen, dass wir als Christen doch reich beschenkt sind durch die vielen Gaben, die uns Jesus anbietet. Und heute spricht er noch zum Schluss vom Leiden und von den Kranken und vom Gebet. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Muts, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn? Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Oder intensiv, könnte wir auch sagen, anhaltend. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte, und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals, und der Himmel gab den Regen, und die Erde brachte ihre Frucht. Liebe Brüder, wenn jemand unter euch abirren würde von der Wahrheit, und jemand bekehrte ihn, der soll wissen, wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg, der wird seine Seele vom Tod erretten und wird bedecken die Menge der Sünden. Das gefällt mir bei dem Jakobus, dass er so schnell praktische Ratschläge gibt. Das ist sicher heute auch eine Gefahr, dass wir manches immer wieder zu kompliziert darstellen. Auch in der Verkündigung, in der Predigt ist das immer so kompliziert. Hier ganz einfach, leidet jemand unter euch? Ja, es gibt doch so viele, die leiden. Wen das Leiden betrifft, der sagt dann schnell, ja, warum kommt das zu mir? Warum habe ich jetzt so viel Leiden? Wissen Sie eigentlich, wie viele in Ihrer nächsten Nähe, da wo Sie wohnen, seit Jahren schon krank liegen, ihr Haus nicht mehr verlassen können? Es ist so unheimlich schwer, wie viele einsame Leute in unserer Stadt leben. Wie viele Leute, die sich nicht mehr zurechtfinden vor Angst und vor Schwermut. Leidet jemand? Also das Thema des Leidens ist ja unerschöpflich. Wo kommt es in der Bibel zuerst vor? Es fängt an beim Sündenfall. Es vom Leiden gesprochen wird, dass der Acker Dornen und Disteln trägt und dass man sich die Finger wund reibt, dass mit Schmerzen Kinder geboren werden, da fängt die Krankheit an. Es gibt keinen unter uns, der nicht irgendwo die Krankheit spürt, dass er schwach ist und das Herz hat oder das kranke Herz hat oder Kopfweh und Zahnweh und was alles und Ischias und das Leiden ist uns mitgegeben, dass es einen oft schon erbarmen kann, wie die kleinen Kinder hineingerissen sind ins Leiden. wie viel körperbehindert geboren werden, geistig behindert. Das Leiden ist etwas Furchtbares. Wir leben in einer Welt des Leidens. Unsere Eltern, Voreltern hatten noch den Mut zu sagen, wir leben in einem Jammertal. Dann hat man das gesagt, das darf man nicht mehr so sagen. Aber vielleicht ist es doch ein Jammertal, wo so viel gelitten wird. Wir haben nur oft den Blick nicht mehr dafür und lassen die dann allein, rücken von ihnen ab. Überlegen Sie sich doch auch einmal, wie Sie jetzt an Weihnachten diesen Leuten eine Stärkung und eine Ermutigung bringen. Und wir sollten da das wissen, dass das Leiden in der Bibel als das gesehen wird, was Jesus auf sich nahm, als er Mensch wurde. Er litt. In all dem, was dieses Leiden eben mit sich bringt, das ist das Todesleiden, das Krankheitsleiden, das Leiden, Verlassensein von Menschen, das war bei Jesus auch so furchtbar, verraten von Menschen, statt Liebe mit dem Kuss eine Verleugnung. Und wenn Sie das alles durchmachen, in irgendwelcher abgewandelter Form, dann sollen Sie wissen, das hat Jesus auch durchlitten. Er kennt mich und weiß um das Leiden. Wir haben Leidenspsalmen in der Bibel, im Psalm 90, dass das ganze Leben eigentlich eine Mühsal und eine Plage sei, das Lied Moses, wenn es Leben wäre 70 Jahre, wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre, und wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen. Wir lesen im Psalm gerne an Silvester und erinnern uns daran auch im Wechsel der Jahre, Psalm 73, dass es den Gottlosen so gut geht. In der Welt gibt es keine Gerechtigkeit. Wer für Gott leben will, der erfährt oft von den Menschen Misshandlung. Ich habe hohen Respekt immer gehabt für den Sacharow. Er hat sich ja ungeheuer eingesetzt, auch für die evangelischen Christen der Sowjetunion. Ich weiß nicht, wie sein Glaubensstand war, aber wir hatten doch Freunde, die regelmäßig mit ihm Verbindung hatten, und er las auch regelmäßig, dass die Zeitschrift, die Licht im Osten herausgibt, die man ihm zustellen konnte. Aber es ist doch wirklich so, dass solche Leute unterdrückt leben. Wer mutig wirklich für die Gerechtigkeit sich einsetzt, die Lobesworte hört man dann meist erst am Sarge und nicht vorher. Das sagt die Bibel alles offen. Ich verstehe nie, warum so viele Leute klagen und sagen, warum kann Gott das zulassen? Das ist ja gerade das Thema der Bibel, dass das Leiden von Gott ertragen wird und ausgehalten wird und überwunden wird, indem Jesus aus dem Leiden heraus seinen Sieg setzt und uns Mut macht, ihm nach den Weg des Leidens willig zu gehen. Und was ist nun der Rat für Leidende? Leidet jemand unter euch, der bete? Wir verstehen das Gebet falsch, wenn wir immer nur meinen, wir müssen Gott Kommandos geben oder wir müssen Gott nachhelfen. Erinnern Sie sich an den Satz, den wir einmal auf einer Gemeindefreizeit in Friolzheim herausgearbeitet haben mit dem Buch von Hallesby, das ich ja das schönste Buch vom Gebet finde, das Taschenbuch von dem norwegischen Professor Hallesby vom Gebet, wo er sagt, Gebet heißt Jesus Einlass geben ins Leben. Das schließt alles dann mit ein, dass ich Gott meine Sorgen sage und dass ich ihn bitten darf, aber zuerst einmal, dass ich nicht mehr allein bin. Jesus Zutritt zu seinem Leben geben, das heißt beten. Und wenn Sie sich das immer bewusst machen, wenn Sie beten, jetzt habe ich Zwiesprache mit Jesus und jetzt darf ich alles mit ihm bereden, dann fängt die Freude an und Sie kommen auch an den Lobpreis und an den Dank, dass Beten ist das große Wunder. Fritz Grünzweig ist tot. Er hat uns ja noch in der Passionswoche einen solchen Dienst getan, indem er uns vom leidenden Lamm Gottes nach der Offenbarung damals so ausführlich sagte. Aber was mich immer an ihm so beeindruckt hat, war, dass er ein Beter war. Und bis in die letzten Krankheitstage hinein hat er immer das benutzt, ich bete. Und ich denke, das war ein Stück der Ausstrahlung seines Lebens. Wenn Sie ins Leiden geführt sind, dann benutzen Sie das, dass wir einfach sagen, ich habe Raum, jetzt in meiner Hilflosigkeit und in meiner Not zu beten. Weiß jemand, wie es Rolf Brune geht? Ich habe das nur zufällig gehört. Ist besser, aber ich meine, er hat einen
auch einen Hörsturz jetzt gehabt. Er hat ja uns hier oft geholfen in dem Bibeltraining. Das ist doch erschütternd, wenn plötzlich das in ein Leben hineinbricht, wo man sagt, ach, da hätten wir es doch gar nicht gedacht. Es sind immer wieder Stunden, wo Gott uns ruft. Nicht so, dass Gott uns jetzt mit der Krankheit irgendwo zur Ressort rufen will, sondern wir verlieren uns in die Dinge dieser Welt. Das ist unsere große Gefahr. Und wir werden diesseitig bloß noch und haben keine Zeit mehr für Gott. Und dann ist das Leiden zum ersten Mal wieder die Erinnerung daran, dass wir beten sollen. Mit Jesus Zwiesprache halten. Benutzen Sie das. Und Ihr Dienst an den Leidenden, und das sind jetzt viel mehr noch als die Kranken, all Leidenden, ist, dass wir ihnen helfen zum Beten. Es ist auch da, wo das Leben gescheitert ist, wo man Misserfolg erlebt. Dass man sagt, jetzt, was will der Herr mit mir? Und geh du in die Stille. Wir wollen still werden vor dem Herrn. Leidet jemand unter euch, der bete? Das war das erste Thema. Psalm 50, 15, die Telefonnummer Gottes soll uns in Erinnerung sein. Die kennen Sie doch. Rufe mich an in der Not. So will ich dich erhören und du sollst mich preisen. Ich darf Gott in jeder Lebenslage, auch in der Not, anrufen, aber ich darf ihn darum auch in den schweren und schlechten Tagen anrufen. Und er hört mich und die Verheißung liegt darauf, dass er nicht mich verlässt. Jetzt das nächste ist das mit dem Singen. Ist jemand guten Mut, der singe Psalmen. Ich darf es natürlich auch vertauschen, dass ich im Leiden Psalmen singen darf, aber oft ist uns nicht so zumute. Jetzt weiß ich nicht, wie Sie es halten mit dem Singen. Die Kinder singen doch so gern das Lied, wer nicht singen kann, der brumm halten, wer nicht brummt, der summt und brummt und pfeift und klatscht halt. Also irgendwie sollten wir doch Gott singen. Warum auch singen, weiß, dass das ist noch nicht ganz vollkommener bei uns im Gottesdienst. So viele halten sich da zurück. Wir singen zur Ehre Gottes. Und ich weiß, dass viele sagen, wie das Singen sein sollte. Unsere Chöre machen es ja vorbildlich und schön. Aber Wilhelm Busch hat immer darauf hingewiesen, dass in der Offenbarung steht, bei den Chören vor dem Throne Gottes, bei den Engelschören, dass sie schreien. Es war natürlich so, wenn man da ins Weiglehaus kam, die 700 jungen Burschen, die haben gekrölt. Ein Gottesgebrüll, haben sie immer selber gesagt, sei das. Aber es ist doch etwas gewesen, was von Herzen kam. Und wenn ich heute manchmal sehe, was junge Leute an Schlagern singen und wie die ihre Rekorde aufdrehen. Ich habe so einen Nachbar, im Sommer wird der ganze Stadtteil um den Bobser bestritten, von dem bestrichen, sagt man bei der Lautstärke, von diesen Verstärkeranlagen. Dann wollte ich manchmal, dass wieder die Lieder auch durch unsere Häuser hallen. Bei den Juden am Passa heißt eine alte Talmud-Vorschrift, dass das Hallel, das Gotteslob, das Dach des Hauses durchbrechen soll. Es sollte bei uns mehr gehört werden vom Gotteslob und vom Singen. Und ich habe eben doch rausgebracht, dass beim Singen das wirklich so ist, dass es uns verändert. Dann fangen Sie an mit dem Summen und dann werden Sie merken, wie das weitergeht. Das haben ja auch immer viele Leute gesagt, dass es in den auch bis hinein bei den Kranken und Schwermütigen eine enorme Kraft hat, wenn gesungen wird. Und es ist natürlich schon ein Glaubensverlust, dass wir an den Beerdigungen nicht mehr singen. Nur nicht jeder Leichenchor war ein Ohrenschmaus. Schauerlichter Leichenchor heißt beim Uhland. Aber in der Wurmlinger Kapelle, in dem Gedicht. Aber es ist mir ganz wichtig, dass wir bei Christen, wenn Christen in der Versammlung sind, dass wir unbedingt singen. Und wir sollten Lieder singen, die laut erschallen und gerade dort, wo der Tod triumphiert, in dir ist Freude in allem Leide. Oder ich habe das auch so gern aus der güldenen Sonne. Alles vergeht, Gott aber steht ohne alles Wanken. Seine Gedanken, sein Wort und Wille hat ewigen Grund. Und Kreuz und Elend, das nimmt ein Ende. Nicht bloß die klagenden Trauerlieder, sondern die Osterlieder sollen wir singen. Christ ist erstanden. Frühmorgens, da die Sonne aufgeht und wie die herrlichen Osterlieder alle heißen. Gerade dort, wo die Trauer herrscht, Ich finde das ein großes Geschenk, dass wir die Kassetten heute haben. Ich liebe das bei der Autofahrt, wenn man dann mitsingen kann, auch jetzt gerade wie diese Kinderkassetten, dass in ihrem Haus das Gotteslob erschallt. Das muss eine frühchristliche Sitte gewesen sein in den Häusern, dass gesungen wurde. Wir haben verschiedene Stellen, die vom Singen handeln. Kolosser 3, Vers 16, die kennen Sie ja alle gut. Philipper Kolosser, wo es heißt: Ermahnt euch in aller Weisheit, mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Singen Sie einfach mit, es ist besonders schön, wie dann auf den Kassetten die Chöre singen, wie wir hier angefangen haben mit einem Jugendbibelkreis. Ach, das war eine müde Sache. Und eine kleine Sache, wir waren ja bei uns in der Wohnstube, in der Dobelstraße damals, in der Pfarrwohnung zusammengekommen und wir sind dann hier rübergegangen und haben hier vorne an dem großen Saalzimmer mit ein paar Leuten gestanden. Ich sehe noch die heutige Angelika Steb, die damals noch ihren Mädchennamen hatte, wie wir da gesungen haben, einfach zu dem Band. Wir hatten doch noch nicht Gitarre spielen können, alles. Und das hat einfach die jungen Leute mitgezogen. Wir haben, ich weiß noch, wie ich Kinderkirche in der Kirche drüben gemacht habe. Da gab es natürlich noch keinen zweiten Gottesdienst. Da waren so zwei Reihen Kinder da. Und dann haben wir natürlich, verraten Sie es nicht, sonst werde ich nur verhaftet heute, habe ich das natürlich aufs Tonband überspielt von irgendwelchen Schallplatten. Ich konnte es nicht bei der Schallplatte einsetzen lassen, dass man die Lieder zwei, dreimal singen konnte, die Lieder, die die Kinder singen. Und dann haben sie nicht die schwerfälligen Choräle, sondern haben sie fröhlich mitgesungen. Und das ist doch wunderbar. Heute geht das ganz anders, wie das die Frau Weber macht in der Kinderkirche. Aber diese Kassetten, diese Bänder sind eigentlich eine ganz wunderbare Hilfe, wenn man es da so hat und mitsingen kann. Das dürfen Sie doch einstimmen, wenn da herrlich kommt vom Bach, Gloria seid ihr gesungen. Für Ihnen zu Hause gibt es keinen Musikkritiker, der Sie stören darf. Und durch das Singen, erst wenn wir es selber tun, ist doch ein Lobpreis Gottes, der hier erschallt. Und die ganzen großen, starken Lieder, die doch eine Kraft haben in unserem Leben. Fröhlich soll mein Herz springen. Gehen Sie mal die ganzen Verse durch. Ich stehe in deiner Krippen hier. Kommt und lasst uns Christum ehren. Tod und Teufel soll sich schämen. Wir, die unser Heil annehmen, werfen allen Kummer hin. Das nimmt sie mit und prägt sie. Und jetzt müsste man ihnen eigentlich erzählen, wie das viele, viele Leute in ihrem Leben erfahren haben und erlebt haben. Gerade mit den Liedern. Ich möchte noch einer Sache nachgehen, die habe ich bloß noch aufgeschlagen. Eine Aufstellung, wie die baltischen Märtyrer auch noch festgehalten hätten, welche Lieder ihnen geholfen hat. Man erzählt ja immer noch von dem Vater Hahn, dem Vater von unserem Kultusminister Hahn, der einst dort 1919 im Baltikum von den Terroristen ermordet wurde. Aber da waren eine ganze Reihe anderer Pastoren. Und der eine hat das Lied gehabt, in allen meinen Taten. Das hat ihn gerade durch die letzten Stunden vor der Hinrichtung begleitet. Und wenn man das dann wieder liest, das ist ja solch eine Ermutigung. Ich merke immer auch, wie das Lied Warum sollte ich mich denn grämen? Vielen Leuten Trost gegeben hat. Ich bedauere etwas, dass wir im Gesangbuch bei den Trostliedern, die so selten singen, das Lied, dass wir noch von unserer Mutter gezwungen wurden, Gott sei Dank, auswendig zu lernen. Gab es eine Belohnung dafür, eine Geldbelohnung, aber so müssen sie es bei Kindern machen. Wenn sie das Lied auswendig lernen, kriegen sie 5 Mark. Und das macht doch nichts aus, aber sie lernen es fürs Leben, sonst sehen es Kinder nicht ein. Schwing dich auf zu deinem Gott, du betrübte Seele. Warum liegst du Gott zum Spott in der Schwermutshöhle? Und da kommt es dann recht, das Ringen mit der Schwermut. Und ich frage auch, ob das nicht Therapie war. Wie viele damals herausgefunden haben, das hat man dann rhythmische Melodie gegeben, dann wurde das Lied nicht mehr gesungen. Jetzt in den neuen Ausgaben des Gesangbuchs hat es die alte Melodie, der Chor hat es uns einmal gesungen. Man sollte mal wieder in einem Gottesdienst sich auch Zeit nehmen, dass man wechselt mit dem Chor, so ein Lied sich wiederentdeckt, weil es im Gesangbuch drin ist und weil es solch eine Kraft hat, dass man nach und nach das alles miteinander singt. Auch das schöne Lied, gib dich zufrieden und sei still in dem Gotte deines Lebens. Auch ein Paul-Gerhardt-Lied, die so eine große Kraft haben. Man könnte viele Geschichten jetzt erzählen, wie das Menschen geprägt hat, wenn sie die Biografie sich erworben haben von dem Gründer der Heilsarmee, William Booth, dann wissen Sie, dass sein größter Eindruck vor der Bekehrung war, wie an dem Sterbebett eines sicher nur traditionell frommen Mannes die Familie gesungen hat, Fels des Heils geöffnet mir. Das erste Erleben, was in der Not des Todes Menschen Halt und Zuversicht gibt, ein Fels, auf den man treten kann. Und die Lieder sind doch die Kraft, die wir wirklich haben und die wir weitergeben können. Auch an ihrem Platz diese geistlichen Volkslieder, die wieder auch manches uns leichter mitgeben und oft nicht die ganze Schwerfälligkeit haben und die wir dann in manchen Situationen haben. Es ist wunderbar, wenn wir auch gerade mit Menschen in allen Lebenssituationen das mittragen können. Wie schön ist das, wenn schon die kleinen Kinder Lieder lernen, die sie dann das ganze Leben begleiten. Sie könnten jetzt erzählen, was ihnen ein Lied, weil ich Jesus Schäflein bin oder was bedeutet hat. Oder endlich kommt er leise, nimmt mich an der Hand, führt mich nach der Reise heim ins Vaterland. Das sind Verse, die mit uns gehen und die so kräftig sind. Hier heißt, wir sollen singen, wenn wir guten Mutes sind. Aber auch in den schweren Lagen, denken Sie an den Paulus, als er in Philippi gefoltert war mit dem zerschlagenen Rücken, da man sie schwer gefoltert hatte. Und um die Mitternacht aber sangen Paulus und Silas, die waren nicht froh gestimmt, sondern die sangen in ihrer ganzen Verzweiflung ihre Lieder. Auch schön, wenn wir dann das mit den Liedern machen, so wie manche ins Krankenhaus gehen, ins Altenheim und dann einmal auch singen miteinander. Es kommt da gar nicht so sehr auf das Künstlerische an, da möchte ich Sie immer wieder bitten, sondern es kommt mehr darauf an, dass wir mit den Melodien Erinnerungen wecken. Wenn wir etwa mit den Posaunen am Krankenhaus blasen, müssen wir überlegen, was könnten die Leute vielleicht noch kennen. Und dann wäre es ja schön, wenn da so ein Lied wieder bei den Leuten irgendwo anklingt, so nimm denn meine Hände und führe mich an. Das haben wir mal mit der Oma noch gesungen und so. Und dann kommen die Worte wieder in den Sinn. Oder Jesu, geh voran oder so. Es sollte irgendwo, gerade bei diesem Singen in diesen Örtern, gerade Krankenhäusern, so, für solche Leute etwas sein, was kennen die überhaupt noch? Und erfreulicherweise kennen sie doch manche auch unsere geistlichen Volkslieder noch und sind da noch lebendig. Es ist wunderbar, dass wir singen in jeder Lebenslage. Die Hugenotten haben ja gesungen auf dem Scheiterhaufen, bis es das Pflicht wurde an diese Kommandos, die Hugenotten hingerichtet haben, dass sie vor dem, die auf dem Scheiterhaufen festgebunden wurde, die Zunge aus dem Mund geschnitten wurde, mit dem Säbel, damit sie nicht mehr singen können. So eine Kraft war das. Muss ein unheimlicher Moment gewesen sein. Und wie die Schwächsten auch noch das singen konnten. Wir haben wieder eine Singebewegung. Ich habe sie in meinem Büchlein »Kein Tag wie jeder andere« beschrieben mit dem Liederbuch Jesu Name nie verklinget. Ein Liederbuch, das nie empfohlen wurde, nie besprochen wurde. Ich habe nie eine Buchbesprechung zu dem Liederbuch erlebt. Das hat der Pfarrer Dr. Rieker rausgegeben, der Onkel von unserer Frau Rieker. Und Wolfgang Heiner hat mitgearbeitet und es wurde dann noch einmal überarbeitet. Ich weiß, wie ich dem Buch zum ersten Mal begegnet bin. Früher hat man nicht gesungen. So, der offene Abend hat nicht gesungen. Man singt heute nicht mehr. Und das war dann ganz neu, dass man plötzlich mit diesen Liedern, weil sie einen Rhythmus gehabt haben, sogar bei den Konfirmanden wieder singen konnte. Oder mit 16- und 17-jährigen jungen Burschen. Heute habe ich manchmal Sorge, die Lieder werden zu kompliziert, die werden zu gut musikalisch. Denn das war ja so, dass die selbst, wir haben so gesagt, die alten Heilsarmee-Schinken nochmal gesungen haben. Er kann dich waschen oder sowas. Das waren so Lieder, aber die Heilsarmee wusste, weil sie die gebrauchen konnten, auch in der Gosse der Straße, wo die Menschen den Text sofort verstanden haben, um was es geht. Auch die Lieder wollen wir schätzen und ehren und sind dankbar, dass wir sie haben. Aber ich möchte Ihnen wieder Mut machen, viel zu singen, viel zu singen. Singen Sie zu Hause doch. Die Hausfrauen singen sowieso, auch im Gedränge ihrer Hausarbeit, das ist wunderschön. Und erst recht, wenn es Ihnen gut geht, auch im Urlaub und bei Wanderungen, und auch singen Sie das Gotteslob. Gut, Und jetzt kommt mit den Kranken. Ist jemand unter euch krank? Unter den Wechselfällen des Lebens gibt es auch Krankheit. Auf jeden Fall gab es in der Urchristenheit Kranke. Also es ist völlig unsinnig, die Lehre, als ob Gläubige nicht krank werden. Sie werden natürlich krank. Auch unter den Gläubigen der Urgemeinde gab es viele Kranke, mancherlei Kranke. Aber wie wir uns jetzt in der Krankheit verhalten sollen, das ist wichtig, die Ältesten zu rufen. Die Ältesten waren damals schon ein Kreis von Verantwortlichen, bezieht sich nicht aufs Alter, sondern auf das Amt. Sie tragen die Verantwortung für die Gemeinde. Der Kranke muss sie rufen. Also es bleibt natürlich immer noch bei uns verrückt, dass Leute sagen, ja, ich habe eigentlich gewartet, sie kämen und so, man kriegt das ja nicht raus. Obwohl wir gerne versuchen, alles zu merken, aber es wird immer schwieriger an Seiten des Datenschutzes. Rufen Sie doch bitte jemand und nicht sagen, ja, es ist noch nicht so schlimm, dass ich sterben bin. Das hat mit dem Sterben nichts zu tun. Vor Operationen, grundsätzlich bei Einlieferung ins Krankenhaus oder was es ist, auch ins Pflegeheim, ist doch ein Abschnitt, wo wir sagen, doch genauso wie bei einer Trauung oder sonst einem Einschnitt bei einer Konfirmation, wir wollen diesen Lebensabschnitt unter den Segen Gottes stellen. Mit dem über den Kranken beten, das ist ja nur gemeint, da liegt am Boden, früher waren die Matratzen unten, die kamen, standen da, beteten über ihm. Und daher kommt diese Bezeichnung über ihm. Ich glaube nicht, dass auf das Räumliche jetzt irgendwas Besonderes Wert gelegt werden soll, dass sie über ihm beten. Und beten heißt auch wieder Jesus Zutritt verschaffen. Und ich kann Gott nicht zwingen, etwas zu tun, ist auch nicht gemeint, aber hier den Herrn anrufen, wir machen das. Und ich finde das schön, wir machen das alleine und mit anderen und wir verfahren auch gerne nach dieser apostolischen Ordnung, dass auch zwei kommen oder drei und dann mitbeten. Unsere Gebetsgemeinschaft am Dienstag möchte auch immer dem Raum geben. Es ist ihre Schuld, wenn sie nicht davon Gebrauch machen. Darum kommen wir zusammen, dass einer sagen kann, ich habe auch seit einiger Zeit eine Not und bitte betet über mir. Ist das schön? Deshalb haben wir sie auch getrennt in Männer und Frauen, dass man ganz ungeniert auch alles sagen kann. Und das ist dann schön und soll auch ein Ort sein, wo das Gebet für die Kranken und auch mit den Kranken seinen besonderen Platz hat. Das eine und das andere soll an ihrem Platz geübt werden. Auch gerne gehen wir zu den Kranken. Und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Es gibt zwei Möglichkeiten, die wahrscheinlich beide hier dazugehören. Das Öl war ein Salbenmittel. Klar? Wo kennen wir es? Beim barmherzigen Samariter, der den unter die Räuber gefallenen mit Öl die Wunden ausreibt. War ein gebräuchliches Heilmittel. Aber es wird dazu gesetzt, dass wir offenbar, wenn wir es so auslegen würden, dass wir sagen, wir sollten ihn mit Pillen und Salben geben in dem Namen des Herrn. Also wir schlucken die Pillen nicht, weil sie so schön bunt aussehen oder weil sie so arg teuer waren, sondern wir schlucken die Pillen in dem Namen des Herrn und sagen, Herr, du kannst sie segnend gebrauchen. Schön, dass wir auch eine Apothekerin der Gemeinde haben, die eine Beterin ist. Und so sind wir noch nie mit Chemie gläubig gewesen, sondern wir wissen, der Herr kann so oder so an uns benützen und segnen. Aber das mit dem Öl hatte schon früh eine andere Bedeutung, dass es überhaupt bedeutet, von Gott gesegnet. Und das kennen Sie auch schon aus einem ganz bekannten Wort, Psalm 23. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest es mir voll ein. Das heißt, du, Herr, gibst mir ganz gleich, wie Sie es nun auslegen. Ich glaube, dass beides mit drin hineingehört. Deshalb benützen wir selbstverständlich alle ärztliche Hilfe, unbedenklich, und doch sind wir frei von dem Glauben an den weißen Kittel, dass wir meinen, der Doktor muss einen gesund machen, der ist auch so hilflos wie viele andere auch. Wir wollen einfach die Medikamente und alles nehmen, aber nicht blind vertrauen. Sagen, Herr, jetzt gib mir Weisheit und Klarheit, Und wir wollen diese Mittel auch so einsetzen. Es ist mir ganz besonders wichtig, immer wieder auch mit Schwermütigen, dass sie ihre Medikamente nehmen. Ich kann nicht beten, wenn Patienten diese Medikamente verweigern. Denn ich finde das nicht richtig. Gott hat den Ärzten Weisheit und Erkenntnis geschenkt, so wie wir auch Mittel dieser Welt sonst gebrauchen. Wir benutzen auch Füllfederhalter und benutzen ein Telefon und gebrauchen alles, was uns auch eine moderne Technik schenkt. Auch bei den Kranken dürfen wir das Wissen der Ärzte benutzen, aber wir dürfen dabei beten und deshalb nicht das eine gegen das andere ausspielen. Das ist ganz, ganz schlimm. Es gehört ganz richtig zusammen. Und jetzt auch nicht irgendwie grübeln und was da dahinter steht und alles. Der Herr kann es benutzen und segnen und dann sind wir gar nicht mehr so arg wild jetzt wie rum und worum und ob das jetzt richtig und nicht so. Der Herr, deine segnende Hand mag es benutzen, so wie er die Hände der Ärzte lenkt. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Komischerweise steht ja nicht da, wird ihn gesund machen, sonst heißt, wird ihm helfen. Wie auch immer, ob der Kranke nachher sich leichter in die Krankheit schicken kann. Aber wir erleben doch so immens viel Wunder Gottes. Haben Sie das nicht oft, dass Sie morgens vor einem Tag stehen und sagen, heute kann ich gar nicht aufstehen. Ich fühle mich so schwach oder ich habe so starke Schmerzen. Und der Herr schenkt es, dass Sie es können. Und er schenkt wunderbare Heilung. Und wir könnten wieder viel erzählen, auch von den Krankenheilungen, aber auch von Heilungen, die der Herr nicht geschenkt hat. Und der Herr wird ihn aufrichten. Wie auch immer, es ist ihm überlassen nach seinem Willen. Das Gebet des Glaubens oder der Gläubigen, das steht hier deutlich da, dass es ein vertrauendes Gebet sein muss, das auf die Verheißungen Jesu baut. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Jetzt ist ganz deutlich gesagt, dass wir auch im Zusammenhang mit diesem Dienst des Betens über den Kranken die Sünden vergeben sollen, das heißt Beichte abnehmen sollten. Es steht deutlich da, dass es kein Zwang sein darf. Das ist ja leider für viele katholische Christen eine Not in ihrem Leben gewesen, schon in Kindertagen gezwungen zu sein, zu beichten. Aber es ist auch ganz arg schlimm, wenn man gar nicht gewohnt ist, Beichten abzulegen. Deshalb wollen wir es in der Freiheit gebrauchen, wie es Jakobus sagt. Da, wo es nötig ist, ist es gerade der Anlass, vor diesem Gebet zu sagen, ich möchte noch Dinge vor Gott bekennen und möchte frei davon werden. Das ist nicht ans Abendmahl gekoppelt, sondern ans Gebet mit den Kranken. Aber auch nicht als Zwang, sondern wo es gewünscht wird und wo es nötig ist, soll man sich frei machen von Lasten. Und das ist eine ganz große Sache. Es gibt nichts Schöneres im seelsorgerlichen Dienst, als Menschen die Vergebung aller ihrer Sünden zuzusprechen nach einer solchen Beichte. Auch wo Sie jemand um diesen Dienst bittet, wir sollten einander den Dienst tun und ich tue diesen Dienst am allergernsten. Es ist nur vor Gott bekannt und nicht vor den Menschen. Und da ist gesagt, dass auch die Fälle sein können, wo Krankheit durch Sünde bedingt ist. Jetzt wird nicht behauptet, alle Krankheit ist durch Sünde bedingt. Aber wir wissen das auch, dass es in unserem Leben Dinge geben kann, wo Gott uns durch eine Krankheit erst zur Erkenntnis der Sünde bringt. Und da wird gesagt, Gott kann uns Dinge wieder wegnehmen, wenn wir Sünde vor ihm bekennen. Es ist immer so schlimm, dass man so Sachen kaum aussprechen kann, dann missversteht es wieder einer und sagt, Sie haben doch auch gesagt. Nein, ich habe gesagt, es gibt Fälle. Und darüber kann man gerade nur mit dem Seelsorger reden. Und bitte, dieses Gespräch ist sehr hilfreich und sehr gut. Sehr viel in unserem Leben ist tatsächlich bedingt auch an Nöten und auch an Verwundungen, die in unserem Leben kommen, auch durch unsere Sünde. Und jetzt wird gesagt, dass das Gebet sehr viel bewegen kann, wenn es intensiv ist, wenn es energiegeladen ist, steht eigentlich wörtlich da. Das ist schön, das Gebet kann viel bewegen. Am Gebet, meine ich, immer wieder zeigt sich am schnellsten, ob wir mit einem lebendigen Jesus Christus rechnen. Für die anderen Menschen ist das Gebet nur ein Selbstgespräch mit sich selber. Und bei uns ist entscheidend wichtig, dass Jesus mein Gebet hört. Und er will geben, so wie ein Vater den Kindern geben will. Denken Sie mal an die kleine Dörgel, wenn die daherkommen, dann will man denen doch helfen mit dem, was sie sagen. Man kann den Wunsch ihnen nicht abschlagen. Und wie viel mehr wirkt Gebet? Nun steht da das gerechten Gebet. Man sieht, der Jakobus wächst im israelischen Glauben auf, wo das immer wichtig war, der Gerechte zu betonen. Es ist der, der durch Jesu Vergebung frei geworden ist von seiner Schuld, der mit Gott versöhnt ist. Der kann viel beten und jetzt ist interessant, der kann eingreifen in die Geschicke der Welt. Für mich ist die große Umwälzung in der politischen Entwicklung auf die Gebet der Gläubigen zurückzuführen. Aber wir können die Geschichte nicht vollständig deuten, aber ich glaube, dass viel, viel mehr von den heilenden Kräften in der Welt durch das Gebet bewegt wurden. Von Bewahrung und Schutz und was alles geschehen kann. Frau Schmid bei uns war in CFI dabei. Ich weiß noch, was Frau Vögeli damals dabei, dreimal haben wir mit der indonesischen Botschaft telefoniert. Und die Frau, eine deutsche Frau, hat uns so fertig gemacht, ich habe das nur selten erlebt, ein Visum für einen Mitarbeiter in Indonesien brauche 2 Jahre, da können Sie nichts dran machen, Sie schicken uns nicht mal die Unterlagen. Und die indonesischen Freunde haben gesagt, ihr müsst es bei euch einreichen, wenn ihr die Nummer habt, dann können wir mit unseren Freunden in Indonesien, im Muslimstaat, kämpfen, dass das Visum reinkommt für Physiker, die dort an einer Schule arbeiten. Gestern ist das Visum gekommen. Nach 3 Monaten. Das war nur das Gebet, wir konnten nichts weitermachen. Schon das erste Wunder ist passiert, dass eine der Mitarbeiterinnen plötzlich die Nummer rausgebracht hat, nachdem wir es trotz allem Drängen dann doch reingebracht haben. Das ist natürlich einfach der Druck dieser Mitarbeiter, die von oben runterkommen, keine Christen mehr reinlassen in unseren Staat. Man kann es nur in so einem geschlossenen Raum überhaupt erwähnen, dass Gott heute eingreift in die politischen Abläufe, in die Entwicklung unseres Volkes. Wir können die Gottlosigkeit nur aufhalten durch das Gebet und keine Machtmittel. Und wenn wir alles hätten, wenn sie eine Pistole in der Hand hätten, Kalaschnikow, alles machtlos. Gebet ist die Macht, mit der sie die Welt verändern können. Meine Vorfahren, Schulmeistersleute auf der Alp, die haben gebetet in der russischen Revolution, für die Abläufe der russischen Revolution, weil sie wussten, hier werden Geschicke bestimmt. Und wenn dieses furchtbare Blutbad da weitergeht in Rumänien, so erschütternd die Gemeinden von Arad und Timișoara, die wir alle kennen, das ist so unvorstellbar, kein Mensch weiß es ja bei uns, dass das alles Ungarn sind. Das sind völkische Gegenden, da wohnen ja 1 bis 2 Millionen Ungarn. Die ganze Grenze hier nach dem Ersten Weltkrieg war, lass ich gar nicht sagen, Rumänien hat sich verdoppelt. Die haben die Hälfte von Russland, von Bulgarien und von Ungarn annektiert. Damals Ungarn war sowieso das Geschlagene. Das sind ja alles Ungarische, die wollen nur Ungarisch sprechen. Und der Ceausescu und was da abläuft und für die Menschen in der Hoffnungslosigkeit, keiner redet heute mehr von den Christen in China. Wir bekamen jetzt einen Brief, dass der Wang Mingtao, dieser Uralte, wieder attackiert wurde. Von dieser anerkannten Kirche, wo ich noch im Gottesdienst sein durfte. Dieser uralte Mann mit 88 Jahren. Weil er sich der Vereinnahmung der Christen in das Staatswesen widersetzt. Wir sollten beten, weil das Gebet viel, viel mehr ist als Proteste. Wir haben ein Heft bekommen von der Heilsarmee, wo von den Slums von Argentinien berichtet war. War vorne wunderbar drauf, der einen Seite, don't cry for Argentina, schrei nicht für Argentinien. Auf der anderen Seite, bete für Argentinien. Und ich glaube, dass das Christen heute gar nicht mehr wissen. Das Mitschreien in den Demos ist interessant und schön, aber das Gebet ist eine Macht. Und das wird an Elia gezeigt, der sogar über die Naturkräfte zur Zeit des gottlosen Ahab befehlen konnte. Und jetzt noch das Letzte mit den Abirrenden. Das sind offenbar ein Gemeindeglieder, die vom Glauben abgeirrt sind, von der Wahrheit. Das ist also auch im Lebenswandel. Leute, die in die Sünde gegangen sind. Ganz schlimm, wenn wir in der Lehre abirren. Das nimmt die Bibel sehr genau. Wir wollen beim Wort der Wahrheit bleiben, aber auch in ihrem Lebensstil. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, geduldig denen nachzugehen, die abgeirrt sind. Es bekümmert uns heute, dass so viele auch abfallen vom Glauben, die einmal dabei waren, in einem Gebetskreis oder in einer Gruppe. Auch unsere jungen Leute, manchmal die sich junge Leute direkt sich zu Feinden des Evangeliums entwickeln und einen Hass haben. Ich kriege auch immer wieder so Briefe von Freunden, die sogar bei uns mal dabei waren. Ganz schlimm, wenn sie dann noch Theologie studiert haben und in einem abgrundtiefen Hass alles jagen und verfolgen, obwohl man gar nichts will. Man kann es oft gar nicht erklären. Und da wird gesagt, wer einen zurückholt zur Wahrheit, der wird seine Seele vom Tode retten, also den Betroffenen, und wird bedecken die Menge der Sünden, welche wahrscheinlich von allen. Es ist das Schönste, was man tun kann und die größte Tat, wenn man Irrende zurückbringt. Das kann man nur mit Liebe und mit Fürbitte tun und mit dem Wunder des Heiligen Geistes, dass er Erleuchtung schenkt. Das ist nicht in unserer Macht, aber es erfordert immer wieder unseren Dienst. Jetzt haben wir unseren Jakobusbrief abgeschlossen. Ich danke Ihnen für treues Mittragen, aber es waren wieder so praktische Impulse, die dann mit uns gehen sollen. Und es ist mir wichtig, dass man es auch so ganz praktisch bewahren soll, wie man es umsetzen kann.